Hallo und herzlich willkommen bei Ebbe im Kopf, deinem Mehr als Demenz-Podcast. Für alle Betroffenen mit oder ohne Handicap, die pflegen, unterstützen, forschen und möglich machen. Lasst uns miteinander alle Themen rund um die Demenz mehr in den Mittelpunkt bringen, gemeinsam, verantwortungsvoll, aber auch voller Freude. Denn Demenz ist auch Leben, Demenz ist auch Liebe. Die Daten sind männlich, wie Männer und männliche Mäuse Frauen ins Abseits drücken. Für mich ist die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung eine Frage der inneren Haltung. Umwelt und Gesundheit gehören untrennbar zusammen. Das sagt Andrea Galle, Vorständin der MKK, meine Krankenkasse, die heute bei uns im Gespräch ist. Die biologischen und physiologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau sind bekannt. Dennoch werden diese in der medizinischen und pharmazeutischen Ausbildung zu selten thematisiert. Das ist vor allem ein strukturelles Problem. Weil medizinische und pharmazeutische Studien fast ausschließlich mit Männern durchgeführt werden, fehlt an vielen Stellen Datenmaterial über Frauen. Das kann in einer Welt, in der die Medizin zunehmend digitaler wird, fatal sein. Die Informationen, mit denen Algorithmen programmiert und künstliche Intelligenzen gefüttert werden, sind von der männlichen Sichtweise bestimmt. Das reflektiert nicht bloß eine einseitige Wahrnehmung, es vervielfacht diese auch noch. Diese Ungleichheit nennt man Gender Data Gap. Freut euch auf das Gespräch mit Andrea. Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, heute zu einer neuen Folge von Ebbe im Kopf, stürmische Zeiten. Und ich habe heute einen Gast, die Andrea Galle, die begleitet Menschen auch bei stürmischen Zeiten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Andrea.
Hallo, Rutger.
Andrea, ich würde die ersten Sekunden und Minuten einfach mal nutzen und dir den Ball rüberrollen, um dich vorzustellen. Aber vorweg mag ich mal eine Zahl nennen, um in unseren Demenz-Podcast einzusteigen. Demenz ist ein Thema, von dem wir da draußen oft ausgehen, dass es Männer betrifft. Also das kriege ich auch immer in vielen Gesprächen mit. Dabei ist es aber so, dass 58% von Frauen davon betroffen sind und 42% Männer. Das Thema Frauen. Jetzt rolle ich dir den Ball rüber, lieber Andrea. Wer bist du und was machst du?
Ja, Roger, danke. Ich nehme den Ball auch gerne. Und ich könnte jetzt zuerst sagen, ich bin eine Frau.
Richtig.
Und ich lebe und arbeite in Berlin. Ich bin Vorständin einer Krankenkasse, der MKK, meine Krankenkasse. Und ich sag mal, vielleicht sagt das schon ein bisschen was über mich aus, dass ich Vorständin der MKK, meine Krankenkasse bin, weil meine Krankenkasse, das ist auch so ein bisschen Programm, weil es Tatsache eigentlich auch uns so ein bisschen ausmacht, wie wir gesehen werden wollen und wie wir sein wollen für unsere Kundinnen und Kunden. Nämlich die eigene Krankenkasse, die für einen da ist. Was mich begeistert ist, sind ja vor allem Menschen. Also, und ich glaube, ich könnte diesen Job auch nicht machen, wenn ich nicht mich für Menschen und ihre Angelegenheiten begeistern könnte. Mhm. Vielleicht noch zu meiner Person. Ich habe vielleicht auch nicht so diesen ganz geraden Weg. Also es stand jetzt nicht bei mir vorgezeichnet, dass ich mal eine Krankenkasse leiten werde.
Okay.
Ich habe eine Osterfahrung. Ich bin also in Magdeburg aufgewachsen, habe da die ersten 27 Jahre meines Lebens also im Osten verbracht und habe dann in der Wendezeit halt Tatsache noch mal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und der führte mich dann ins Gesundheitswesen, in die Krankenkassenwelt. Und wenn man einmal mit Gesundheit zu tun hat, lässt einen das nicht so los. Und und weil du gerade das Thema Demenz und Erkrankungshäufigkeiten und dieses Thema der überwiegenden betroffenen Frauen angesprochen hast, es ist schon eines meiner Themen, weil wir haben nicht so viele Entscheiderinnen im Gesundheitswesen und ich gehöre halt zu denen, die dann eben auch sagen, ich möchte auch Frauengesundheit Tatsache in den Blick nehmen. Und wir haben, wenn man dann einmal genau reinschaut ins Gesundheitswesen, da doch einiges, was quer liegt und was es zu richten gilt, wenn es um das Thema geschlechtsspezifisch oder auch um das Thema Geschlechtssensibilität geht. Das ist also eins der Themen, die mich vorantreiben. Neben der Fragestellung, muss ein Gesundheitswesen nicht vor allem präventiv orientiert sein und gleichzeitig vielleicht auch ein Stück weit nachhaltiger, weil das Gesundheitswesen am Ende ja auch ganz viele Ressourcen verbraucht.
Dankeschön für die Einleitung. möchte es gerade noch mal aufnehmen. Du hast gesprochen von meine, wie gesehen werden oder wie sehe ich etwas und wie wir sein wollen. Und von Geschlechtssensibilität. Inwiefern unterscheidet sich denn momentan Stand heute die medizinische Behandlung von Frauen im Vergleich zu Männern? Und wenn wir schon in der medizinischen Behandlung sind, da gibt es doch bestimmt auch Unterschiede in der Forschung, oder? Dass wir immer vom Mann ausgehen. Ich habe mal eine Geschichte gehört, dass wir mehr männliche Mäuse in der Forschung haben. Jetzt bin ich echt ein Welpe auf dem Gebiet. Aber das hört sich für mich auch schon so schräg an, dass da auch schon, ja, schon in der Forschung mit der Maus die Frau nicht gesehen wird. Ist das richtig?
Das ist Tatsache richtig. Und ich habe ja gesagt, wenn man sich einmal damit befasst, mit dem Thema Frauengesundheit, dann ist es so, dass man eigentlich gar nicht zu Ende kommt, die Defizite alle aufzulisten. Mhm. Aber weniger im Bewusstsein. Also wir haben auch mal repräsentativ befragt dazu und die Mehrheit der Befragten, und zwar sowohl Männer als auch Frauen, sagen, wir wollen gerne, dass geschlechtsspezifisch behandelt wird. In der Realität haben wir aber zum Beispiel so etwas, dass in der Befragung 82% der Frauen gesagt haben, sie wurden noch nie bei der Verordnung eines Medikaments darauf hingewiesen, dass es sozusagen auch eine geschlechtsspezifische Wirkung entfalten könnte. Ne?
Wow.
Also es ist Tatsache nirgends so richtig im Bewusstsein. Und du hast das Thema der Forschung angesprochen. Dann kommen wir jetzt zu den Mäusen. Also das hängt einfach damit zusammen, also das hatte mir mal eine Professorin der Charité erzählt, dass eben sie in der Ethikkommission war, da wo geguckt wird, Tierversuche muss man ja generell beantragen, damit es nicht ausufert, das ist auch richtig, ne? Mhm. Also nur in der absoluten Notwendigkeit. Und sie fragte sich dann, warum werden eigentlich immer nur männliche Mäuse angefordert, ne? Dann kam Tatsache die Aussage, weil die weiblichen zu viele Östros hätten, also Östrogene. Mhm. Und das würde unter Umständen das Studienergebnis beeinflussen. Und dann muss man aber wissen, Frauen haben auch Östrogene. Mhm. Und am Ende, wenn ein Medikament entwickelt wird, wird es ja eben nicht nur Männern verordnet, sondern auch Frauen. Also insofern ist es Tatsache eine richtige Fragestellung. Also warum nur männliche Mäuse? Und es setzt sich dann am Ende aber fort, weil du gefragt hast, wo haben wir denn da so die Defizite? Es gibt zwei Parts. Zum einen gibt es die klassischen Frauengesundheitsthemen, also Erkrankungen, die in der Regel nur Frauen haben, ne? Das sind mhm. Zum Beispiel Erkrankungen rund um die Gebärmutter, Uterus, also, mhm. oder eben Endometriose-Erkrankungen, also oder rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt etc. Aber wir müssen uns bewusst machen, an der Masse der sonstigen Erkrankungen können fast immer Männer und Frauen erkranken. Also ob das jetzt um das Thema Nierengesundheit geht, das um das Thema Herzinfarkt geht. Solche Erkrankungen können halt Männer und Frauen erleiden. Und dort ist es Tatsache so, dass wir Defizite haben und dass es wichtig ist, zunächst einmal sich dessen bewusst zu sein.
Hat das was mit Verantwortung übernehmen auf der anderen Seite, aber auch Verantwortung abgeben auf der anderen Seite zu tun, weil ich habe viele Gespräche geführt mit Frauen im Bereich Forschung, Professorinnen, die gesagt haben, sie müssen manchmal schon vorsichtig sein, weil es eine große Männerdomäne ist und wenn sie vorankommen wollen, müssen sie nach bestimmten Spielregeln spielen. Ist es auch ein Problem, dass das Thema nicht gesehen wird? Also jetzt hast du von Mäusen und Östrogenen gesprochen. Jetzt spreche ich mal von Männern und Testosteron. Also sind die da an falschen Stellen, um das Thema gar nicht zu sehen? Wird die Verantwortung nicht abgegeben oder wollen Männer die Verantwortung nicht abgeben? Weil das ist ja ein echt großes Feld. Ich weiß, wir haben mehr Frauen auf der Erde als Männer, richtig?
Ja, wir haben auch bei den, wenn wir mal in den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung schauen, die Situation, dass ja mehr Frauen als Männer krankenversichert sind, ne? Also von der Population her, also bei den, ich glaube jetzt im Moment 73 Millionen gesetzlich Krankenversicherten, haben wir 52% Frauen. Also wenn wir die Patienten, Patientinnen-Perspektive mal nehmen. Ne? Das, was du ansprichst, ist eigentlich etwas, was wir ja nicht nur aus dem Gesundheitswesen kennen, sondern generell gesamtgesellschaftlich, dass Frauen, die gläserne Decke beschreiben, ne? Wenn sie sozusagen den Karriereweg beschreiten. Mhm. Und ich sage immer, in der Medizin ist es doppelt wichtig, dass wir wirklich diverse Entscheiderteams haben und Entscheiderinnen mit am Tisch sitzen, weil wir ansonsten, Tatsache, da geht es halt um Menschenleben am Ende. Jetzt will ich nicht so pathetisch sein und immer gleich das Menschenleben nach vorn bringen, aber mindestens doch um eine gute Lebensqualität und um eine gute Behandlungsqualität. Und dieser einseitige Blick, der gewährleistet das aktuell ganz offensichtlich nicht so gut. Und wenn sich Frauen dann zurücknehmen, weil du von Verantwortung gesprochen hast, ja, es gibt nach wie vor diese Wirkung, und das geht schon im Medizinstudium los. Teilweise ist der Medizinbetrieb heute immer noch sehr hierarchisch, ne? und Männer dominiert. Und das ist für Frauen unter Umständen nicht immer die einfachste Domäne, ne? Sich da durchzusetzen. Was ich persönlich glaube, Anpassung ist nicht der richtige Weg. Also bei allen Menschen, die in Führung gehen, ne? Das Modell, dass ich mich als Frau anpasse und sogar optisch anpasse, du wirst das vielleicht auch noch aus der Vergangenheit kennen, wenn dann eine Frau irgendwo in den Vorstand einzog, dann trug sie plötzlich auch einen schwarzen Anzug und sah eigentlich wie ein Mann aus, Haare straff zurückgekämmt oder so oder möglichst Kurzhaar. Also dass man sich dann extrem anpasst und glaubt, dass man die Spiele der männlichen Führungskräfte spielt. Man ist da nicht authentisch und spätestens, wenn du nicht authentisch bist, kannst du keine gute Wirkung erreichen.
Spannend. Ich habe während meines Studiums jemanden kennengelernt damals. Sie war sehr erfolgreich im PR einer großen Versicherung. Und tatsächlich, jetzt wo du es sagst, sie hat sich dann die Haare abgeschnitten auch und hat gesagt, um weiter voranzukommen, muss ich mich verändern. Und ich glaube, das ist echt so ein gesellschaftliches Problem auch noch an vielen Stellen.
Ja.
Lass uns doch mal an die Veränderung rangehen. Also wenn wir was verändern möchten, also A, im Gesundheitssystem, für Männer und Frauen, welche Rolle spielen denn da zum Beispiel kleinere Krankenkassen und große Krankenkassen? Und schiebt ihr zusammen was an als Krankenkassen? Und gibt es konkrete Maßnahmen, die schon momentan ergriffen werden, um positive Veränderungen herbeizuführen, die wir hier draußen vielleicht gar nicht sehen, wenn wir nicht so tief in dem Geschehen involviert sind?
Ja, also beides ist wichtig, nämlich das Zusammenarbeiten, aber eben Tatsache auch diesen gegliederten Krankenversicherungsmarkt mit verschiedenen Playern zu nutzen, um Dinge einfach voranzutreiben. Ich bin jetzt 30 Jahre in dieser Welt der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir haben ja auch sehr viele Konzentrationen erlebt. Als ich begonnen habe, gab es an die 1000 Krankenkassen. Das will man heute gar nicht mehr. Jetzt sind es unter 100. Mhm. Und ich will auch gar nicht sagen, wie viele es am Ende sein müssen oder sein dürfen. Aber diese Vielfalt, die hat durchaus Nutzen für Patienten und Patientinnen, weil am Ende dadurch auch möglich ist, diverse Lösungen an den Markt zu bringen und auch Lösungen Raum zu geben, die vielleicht, wenn es immer nur einer entscheidet, eben keinen Platz kriegen würden. Ne? Das ist ganz wichtig. Abgesehen davon glaube ich, dass Wettbewerb ein immenser Treiber ist für gute Qualität und guten Service für Kundinnen und Kunden oder eben Tatsache eben auch Themen Raum zu geben. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, dass man mit einem Thema kommt, von dem man glaubt, dass es wichtig ist und dann sagt jemand anderes, ja, das ist so, aber das ist viel zu klein. Im Moment haben wir ganz anderes zu tun. Und so geht es nach meinem Empfinden häufig den Themen rund um das Thema geschlechtsspezifische Versorgung und Frauengesundheit. Mhm. Ich erlebe schon, dass mal schnell gesagt wird, ja, das machen wir mal, wenn wir Zeit haben. Wir haben jetzt so viele andere wichtige Themen. Aber wir müssen begreifen, dass Frauengesundheit eben gleichwertig ist. Ne?
Ja.
Und in dem Moment, wo ich über Gleichwertigkeit rede, kann es immer noch sein, dass ich mal was priorisieren muss. Ne? Ich brauche eine Rangfolge, ich kann nicht alles auf einmal machen. Aber ich gebe dem Thema zumindest einen Platz und stelle es nicht immer ganz nach hinten und dann kommt es nie dran. Ne? So, und ich glaube, das ist erstmal eine Aufgabe, die alle Krankenkassen haben. Im Übrigen, was auch kaum jemandem bewusst ist, das steht sogar im Gesetz, die Krankenkassen haben nämlich den Auftrag, geschlechts- und altersgerechte Versorgung.
Okay.
Wie tun wir das? Ich glaube, einmal ist es wichtig, das, was wir hier gerade machen, dass wir aufklären, ne? Das ist wichtig. Bei uns als MKK ist es so, dass wir aber darüber hinaus zum Beispiel auch dafür sorgen, dass alle Verträge, die wir machen, darauf angeschaut werden, ob sie geschlechtsspezifischen Bedürfnissen Rechnung tragen. Ne? Das ist einfach wichtig, weil man damit zum Beispiel auch denjenigen, die nachher in die Versorgung gehen, also wir schließen ja in der Regel den Vertrag mit sogenannten Leistungserbringenden, das sind also Menschen im Medizinbetrieb, und dass wir Tatsache sagen, wie stellst du sicher, dass hier geschlechtsspezifisch oder, und das ist auch wichtig, geschlechtssensibel agiert wird in deinem Vertrag, ne? Also in dem, was du tust. Geschlechtssensibel heißt zum Beispiel, wie spreche ich? Ist mir bewusst, wer mein Adressat ist, ne? Das ist im Übrigen auch bei dem Thema altersgerecht so, ne? Verwende ich eine gut verständliche Sprache? Wir reden auch von einfacher Sprache, weil es muss halt am Ende ja auch verstanden werden und darf nicht so verkopft sein. Und mindestens das ist eben unter Geschlechtssensibilität auch zu verstehen, ne? Also gehe ich auf mein Gegenüber wirklich ein, so dass es sich ernst genommen fühlt? Wir reden viel von Patientenzentrierung und Patienten im Mittelpunkt. Am Ende geht es darum, dass ich den Menschen, den Mann und die Frau hinter dem Fall sehe.
Eigentlich ja eine Selbstverständlichkeit, aber wenn ich jetzt gerade mit dir spreche, hört es sich eher nach einer Vision an. Und was fällt mir da auf? Wir haben so im allgemeinen Umgang ganz schön die Basics verloren, oder? Also zu wissen, mit wem rede ich, so zu sprechen, dass der andere es versteht. Und Mai, ich komme so oft auf meine Oma zurück, die hat immer gesagt, Roger, sei freundlich und hör zu, was der andere möchte. Mhm. Und ich glaube, das ist so diese Basis. Wenn wir über Visionen sprechen, erzähl mir mal eine Vision, die dir sofort kommt, wenn wir über meine Krankenkasse sprechen, also die MKK, und auf Förderung der Gesundheit von Frauen. Und jetzt mache ich den kleinen Ding vielleicht speziell auch zum Thema Demenz. Was ist da deine Vision oder eure mögliche Vision oder euer Wunsch?
Also der Blick auf Demenz ist wichtig. Und wenn ich jetzt antworte, dann hat das zuallererst vielleicht scheinbar nichts mit Demenz zu tun. Aber meine Vision ist, dass wir es schaffen, Menschen stärker in die Eigenverantwortung zu bringen, gesund zu bleiben, am Ende gesund zu altern. Mhm. Warum ist das wichtig? Es ist deshalb wichtig, weil es Tatsache Erkrankungen gibt, die vermeidbar sind. Und es gibt Erkrankungen, die man nicht vermeiden kann. Ne? Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, warum zum Beispiel vielleicht auch die Zeit nicht da ist, geschlechtssensibel zu agieren im Medizinbetrieb. Dann hat das natürlich damit zu tun, dass unser Gesundheitswesen Tatsache unter Last ist gerade. Ne? Also es ist sehr, sehr unter Druck. Unsere Versicherten spiegeln das ja auch mindestens daran, dass sie zum Beispiel nur zeitversetzt Termine erhalten, etc. Aber schon von daher sollten wir schauen, dass wir Menschen befähigen, lange gut bei bester Gesundheit zu sein, um einfach Last aus dem System zu nehmen und damit am Ende auch wirklich die den Behandlungsbedarf haben, denen diesen Raum geben zu können. Ne? Mhm. Aktuell durch dieses Gefahr laufen, dass wir das Gesundheitswesen zustopfen mit vermeidbaren Fällen, mit Menschen, die vielleicht auch einen Diabetes mindestens 10 Jahre später entwickeln könnten, wenn sie ihn dann überhaupt entwickeln müssten, etc., nehmen wir einfach denen, die Behandler brauchen, die den Medizinbetrieb brauchen, natürlich auch viel Kapazität weg. Und das zielt am Ende auch auf das Thema an Demenzerkrankung. Und man muss einfach sehen, das beginnt bei auch der Forschung an Demenz, weil wenn andere Erkrankungen, sogenannte Volkskrankheiten, so viel Raum fordern, dann ist das am Ende natürlich auch für die Forschenden viel attraktiver, ne, dort zu forschen. Also insofern, meine Vision ist, und da möchte ich auch als MKK-Vorständin oder mit unserer Krankenkasse beitragen, dass wir Menschen dahin bringen und sie unterstützen, lange gesund zu bleiben und damit Raum zu geben für die Behandlung brauchen, ne?
Du hast gerade von Raum gesprochen und Raum lassen. Jetzt nehmen wir mal das Gesundheitssystem, das total unter Druck ist, und versuchen da mal Luft rauszulassen. Wie wichtig ist es denn, neue Ansätze zu denken? Also jetzt speise ich einfach mal rein, Telemedizin oder KI. Wie siehst du das? Können neue innovative Ansätze dazu beitragen, die medizinische Grundversorgung zu verbessern und zu sichern? Und hast du Beispiele? Kennst du da schon was?
Ich bin dir dankbar, dass du das ansprichst, weil uns häufig gar nicht so bewusst ist, welche Möglichkeiten in Telemedizin eigentlich stecken. Wenn wir heute über Telemedizin reden, dann erlebe ich selbst bei ExpertInnen, dass sie das irgendwie reduzieren auf die Möglichkeit einer Videosprechstunde. Ne? Teilweise ist es auch ganz lustig, weil selbst Arztpraxen, also ich habe das selbst persönlich erlebt, dass meine Hausärztin sowas anbietet, eine Videosprechstunde, und dann ist man plötzlich in einem dunklen Videokonferenzraum, ja, dann das Zimmer ist. Und die kam aber ewig da nicht in die Vico rein, und ich habe dann irgendwann in der Praxis angerufen und dann wurde mir gesagt, warten Sie, sie kommt irgendwann. Was Telemedizin heute kann, ist, wenn wir mal in den Bereich von Fern-OP gucken, also dass ich die Möglichkeit habe, einen Operateur hinzuzuziehen, also zum Beispiel ortsunabhängig, ne, der die OP mit begleitet. Das ganze Thema der Fachkonsile, auch in der onkologischen Nachsorge, sind so viele gute Ansätze, die helfen, Versorgung zu verbessern, die aber auch helfen, Kapazität dahin zu bringen, wo sie gebraucht wird, und das völlig ortsunabhängig. Ne? Mhm. Dadurch auch zum Beispiel einen besseren Zugang zu schaffen und eine bessere Behandlungsqualität. Ne? Also insofern ist Telemedizin Tatsache mehr als nur eine Videosprechstunde. Gleichzeitig denke ich, dass es aber auch gerade für die niedergelassenen Ärzte eine gute Möglichkeit ist, hier nochmal andere Wirkung zu erzielen und eben nicht das volle Wartezimmer zu haben. Oder wenn wir an ortsunabhängige Themen denken, also ich war letztes Jahr mal in einer Runde, da haben wir darüber gesprochen, dass wir ja durchaus Regionen haben, in denen wir viel Behandlerkapazität haben. Mhm. Und wir haben Regionen, in denen zum Beispiel auch heute schon die Hausärzte knapp sind. Ne? Und dann haben wir darüber gesprochen, ob es nicht eine gute Idee wäre, zum Beispiel in diesen Regionen mit knapper Hausarztkapazität Videoberatungen, Videoarztsprechstunden anzubieten mit Ärzten, Ärztinnen, die halt in Regionen mit viel Kapazität sind. Ne? Und dann sagte jemand, ja, aber damit ist doch den alten Menschen nicht geholfen, die können das nicht.
Wow.
Und ich habe dann gesagt, ich glaube, dass denen, die das nicht können, auch geholfen ist, weil nämlich die knappe Hausarztkapazität in der Region, wo nicht mehr so viele Hausärzte da sind, dann für die zur Verfügung steht.
Ganz
und
genau.
Und nicht von denen genutzt wird, die vielleicht eine Videosprechstunde mit einem Arzt in Charlottenburg haben könnten. Ne?
Andrea, unsere Zeit schreitet voran. Ich würde jetzt gerade eine Einladung aussprechen. Ich würde sehr, sehr gerne noch mal einen zweiten Podcast mit dir machen, weil ich noch so, so viele offene Fragen habe. Ich würde aber gerne zwei noch stellen.
Sehr gerne.
Wir haben gerade über Behandlungsqualität und, ich nenne es jetzt mal, Ressourcen gesprochen. Wo hakt denn das? Welche Verantwortung tragen denn hier Regierungen und Gesundheitsbehörden, um sicherzustellen, ja, dass die Qualität und die Ressource tatsächlich angemessen da ist? Wer ist denn da in der Verantwortung?
Auch da, ne? In Verantwortung sind wir ja irgendwie alle, ne? Also wir, bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber auch wir können beitragen, eben zum Beispiel wirklich mit unserer eigenen Eigenverantwortung, dass wir sie wahrnehmen, dass wir die Angebote von Krankenkassen nutzen, die eigene Gesundheitskompetenz zu stärken. Ich würde nicht immer gleich nach der Regierung rufen, aber natürlich hat die einen Part. Nämlich, sie muss uns einen guten Rahmen geben und gute Strukturen fördern und nicht einfach immer nur nach so einer Maßgabe handeln, dass man sagt, darf es ein bisschen mehr sein. Ne? Also das ist im Moment etwas, was ich wahrnehme, dass man doch geneigt ist, einfach so zu versuchen, die Defizite, die wir haben, mit Geld zu schütten. Und das funktioniert nicht. Ne? Und ich habe so eine Utopie, was die Regierenden betrifft. Wir haben ja ein Bundesgesundheitsministerium. Ich glaube, dass uns allen ja bewusst ist, dass nicht nur ein Bundesgesundheitsministerium für Gesundheit zuständig ist. Ne? Mhm. Vielleicht wäre es eine gute Idee, dass man Tatsache mal in den Blick nimmt, welche Ministerien denn noch auf Gesundheit einzahlen. Und es bräuchte vielleicht einen Ansatz, dass das Bundesgesundheitsministerium die Stelle ist, die darauf achtet, dass die anderen Ministerien Gesetze machen, die für die Gesundheit der Menschen gut sind. Aber das ist wirklich jetzt eine Utopie. Aber eigentlich auch nicht, weil so arbeiten wir in den Firmen mittlerweile. Ne? Also wenn wir über New Work sprechen, heißt es ja, wir arbeiten nicht mehr in Silos, sondern Tatsache sehr, sehr übergreifend an Themen, um für gute Lösungen zu sorgen.
Dankeschön. Ich muss gerade schmunzeln, weil du hast über New Work geredet und ich war auf einer großen Lernmesse. Und da war eine Halle zum Thema New Work und ich bin mit einer Kollegin rübergegangen und wir sind von der falschen Seite möglicherweise reingekommen und wir haben an Soft Skills gedacht bei New Work. Also wie kann ich was verbessern? Und das Erste, was uns entgegenkam, war eine Telefonzelle. Also weißt du, abgeschotteter Raum, wo es leise ist. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das kann auch New Work sein. Also sich wieder klar den Raum geben, aber abgrenzen. Also da auch. Andrea, meine letzte Frage heute. Ein Appell, ein Aufruf, ein Gedanke, eine Meinung. Warum brauchen wir viel mehr kompetente Frauen in Führungspositionen innerhalb des Gesundheitswesens?
Wir werden die Herausforderungen, die vor uns liegen, Tatsache besser lösen mit dem Weg der Kompetenzanreicherung und mit wirklich diversen Sichtweisen, weil wir dadurch zu viel besseren Lösungen kommen. Und dazu gehört, dass eben auch die Entscheidergremien mit Männern und Frauen gleichermaßen besetzt sind. Und wenn ich mal ein positives Beispiel sagen darf.
Ja, gerne, unbedingt.
Also eine meiner großen Vorbilder ist unter anderem die Frau Dr. Mildred Scheel, die sehr, sehr vorangetrieben hat, über als Gründerin der Deutschen Krebshilfe, das Thema Brustkrebsbehandlung. Und wir haben heute mit den zertifizierten Zentren so gute Behandlungsergebnisse, dass dieses Modell eigentlich bewiesen hat, dass es Vorbild sein kann, auch für andere Krebserkrankungen, auch für Krebserkrankungen, an denen Männer überwiegend erkranken, und hier für gute Verhältnisse zu sorgen. Also insofern, auch der Blick von Frauen ist wichtig und kann für beide biologischen Geschlechter durchaus Mehrwerte bringen und deshalb Frauen mit an die Entscheidungsprozesse heranzubringen, ist eine gute Idee. Und das beginnt bei Forschung, das geht über die Vergabe von Fördermitteln bis hin zu den Fragen, wer verwaltet die Budgets bei Krankenkassen, welche interdisziplinären Teams treffen im Gesundheitswesen dann Entscheidungen, in welche Richtung es geht.
Andrea, vielen Dank für deine Zeit, für das sehr, sehr spannende, interessante Gespräch. Wie gesagt, ich würde es gerne nochmal aufnehmen, weil noch so viele offene Fragen da sind. An der Stelle heute sage ich aber danke an dich und Servus an euch da draußen. Und ihr findet natürlich wieder wichtige Informationen in den Shownotes, die wir euch natürlich zur Verfügung stellen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's auch gut gefallen. Wenn ihr zu der heutigen Folge noch Fragen habt oder einmal eure Meinung loswerden möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auch über Kontaktaufnahme, wenn ihr Menschen kennt, die ihr sehr gerne einmal in unserem Podcast hören möchtet. Schaut auch in unsere Shownotes, da erklären wir wieder einige Begriffe aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Ebbe im Kopf, deinem Mehr als Demenz Podcast. Let's talk about Demenz.